Radio Prag, Nachrichten.
Die tschechischen Abgeordneten wollen ihre politischen Immunitäten beschneiden. Der Gebührenstreit um die Kläranlage in Dvor Králové ist beigelegt. Die Nationalgalerie zeigt 200 Werke von Rembrandt und seinen Zeitgenossen. Nach 20 Jahren Diskussion hat das Abgeordnetenhaus mit großer Mehrheit die Abschaffung der lebenslangen Immunität von Parlamentariern und Verfassungsrichtern gebilligt. Der Gesetzesnovelle nach soll der Schutz vor Strafverfolgung ab kommenden Jahr nur noch während der Ausübung des Amtes bestehen. Für die Gesetzesvorlage stimmten am Mittwoch 156 der 161 anwesenden Abgeordneten. Nun muss noch der Senat die Gesetzesvorlage beurteilen. Laut dem sozialdemokratischen Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Jeremy Tates, besteht auch im Senat die Chance auf eine Zustimmung. In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren die Versuche zur Beschneidung der parlamentarischen Immunitäten immer wieder gescheitert. Der Senat hat einen Kandidaten von Staatspräsident Klaus für das Amt des Verfassungsrichters abgelehnt. Mit nur 2 Stimmen Mehrheit entschieden sich die Senatoren gegen Jan Svácek, den Vorsitzenden des Prager Stadtgerichtes. Svácek werden zum einen seine Kontakte zu einflussreichen Unternehmern vorgehalten, zum anderen seine kommunistische Parteimitgliedschaft vor 1989. Die Ablehnung durch den Senat war erwartet worden. Präsident Klaus muss nun einen neuen Kandidaten benennen. Rund 400 Studenten haben in Pilsen gegen die drohende Schließung der rechtswissenschaftlichen Fakultät demonstriert. Vergangene Woche hatte die Akkreditierungskommission des Bildungsministeriums der Jurafakultät an der Westböhmischen Universität das Recht entzogen, Magistertitel zu verleihen. Das Verbot würde ab dem 1. November dieses Jahres gültig, falls das Bildungsministerium den Entscheid offiziell bestätigt. Das Ministerium muss innerhalb von 30 Tagen entscheiden. Laut dem Pilsener rechtswissenschaftlichen Dekan Jan Pauli würde der Entzug des Rechts zur Verleihung von Magistertiteln praktisch das Aus für seine Fakultät bedeuten. Die rund 2000 Studenten müssten sich dann um Studienplätze an anderen Universitäten bemühen. Der Gebührenstreit um die Abwasserreinigung in der ostböhmischen Kleinstadt Dvor Králové ist erst einmal beigelegt. Am Mittwoch einigten sich die Stadtverwaltung und der Betreiber der örtlichen Kläranlage darauf, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe den Preis für die Abwasserreinigung zu klären. Wegen des Streits um die Gebühren war seit Montag das Abwasser der Stadt ungereinigt in die Elbe geflossen. Die Firma hatte die Kläranlage abgestellt, weil sie nach ihrer Preiserhöhung zu Beginn des Jahres angeblich nur etwa die Hälfte der monatlichen Gebühr von umgerechnet 140.000 Euro erhalten hatte. Die Stadt hatte jedoch der einseitigen Preiserhöhung nie zugestimmt. Die Nationalgalerie eröffnet am Freitag in Prag eine große Ausstellung niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts. Unter dem Titel Rembrandt und Co. werden dabei mehr als 130 Ölbilder und 80 grafische Blätter gezeigt. Die Ausstellung, die im Sternbergpalais aufgebaut ist, wird bis zum 27. Mai dauern. Die Werke stammen zum überwiegenden Teil aus den eigenen Beständen der Nationalgalerie. In Tschechien besteht weltweit eine der größten Bildersammlungen aus dem sogenannten Goldenen Zeitalter der Niederlande. 12 Werke wurden zudem im In- und Ausland ausgeliehen, darunter auch Rembrandts Porträt eines Mannes in orientalischer Kleidung vom Rijksmuseum Amsterdam. Zum Abschluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkig, bevor von Norden her die Wolken zunehmen und gelegentlichen Schneefall in den meisten Teilen des Landes bescheren. Am Abend lässt der Schneefall von Nordosten her nach. In der Nacht fällt das Thermometer bis auf minus 18 Grad Celsius. Am Tag liegen die Höchstwerte bei minus 8 bis minus 4 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Durch die Sendung führen Sie Margareta Kachlikova. Ich melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Im Tagesecho haben wir für Sie eine gute Nachricht aus dem Parlament und eine schlechte Nachricht aus der tschechischen Provinz. Das Gesetz zur Kirchenrestitution hat die erste Hürde genommen. Das Abgeordnetenhaus hat es nämlich am Dienstag in erster Lesung gebilligt. Unser erstes Thema. Wegen eines Gebührenstreits fließt das schmutzige Abwasser der tschechischen Kleinstadt Dvor Králové ungereinigt in die Elbe. Der private Betreiber der örtlichen Kläranlage hat die Reinigung des Wassers am Montag eingestellt, weil er angeblich monatlich nur etwa die Hälfte der geforderten rund 140.000 Euro von der Stadt erhalte. Auch dazu bringen wir die Einzelheiten. Im Sportreport stellen wir zwei tschechische Sportler vor. Zunächst den erfolgreichen Skilangläufer Stanislav Řezáč, der zurzeit in Form seines Lebens ist. 2011 hat Řezáč die gesamte World Classics Tour gewonnen. In dieser Saison stehen bereits die Siege beim 50 Kilometer Isergebirgslauf in Nordböhmen und beim König-Ludwig-Lauf in Oberbayern zu Buche. Unser zweiter Tipp für den Sportreport heißt Jan Skrabalek. Er helfe gern bedürftigen Menschen, die Sport treiben wollen, sagt der Extremsportler über seine Aktivität. Bleiben Sie dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Schon sehr lang wird in Tschechien über eine Rückgabe von Kircheneigentum diskutiert. Im vergangenen Jahr handelte eine Kommission dann einen Kompromiss zwischen Kirchen und Staat aus. Kaum war das Ergebnis verkündet, regte sich erneut Widerstand. Die Opposition schimpfte und auch die kleinste Koalitionspartei meldete Bedenken an. Nun hat das Gesetz zur Restitution die erste Hürde genommen. Das Abgeordnetenhaus hat es am Dienstag in erster Lesung gebilligt. Marco Zimmermann berichtet.
Die Opposition im tschechischen Abgeordnetenhaus wollte es wieder einmal wissen. Sozialdemokraten und Kommunisten wollten während der ersten Lesung des Gesetzes zur Kirchenrestitution versuchen, durch Obstruktion eine Abstimmung zu verhindern. Die Abgeordneten der Regierungskoalition aber waren auf der Hut und legten fest, dass auch noch nach Mitternacht abgestimmt werden könne. So lange wollte aber offensichtlich niemand im Parlament bleiben, es kam daher um kurz nach 8 Uhr abends zu einer Abstimmung. Das Ergebnis nahm Premier Nečas mit hörbarer Erleichterung auf.
Die Kirchenrestitution ist seit 20 Jahren ein ungelöstes Problem, das die Entwicklung tausender Gemeinden und Städte in diesem Land blockiert. Ich freue mich, dass es nun in die zweite Lesung geht.
Die Abgeordneten nutzten die siebenstündige Debatte im Parlament aber trotzdem, um das Gesetz in die Kritik zu nehmen. Die Sozialdemokraten hatten zum Beispiel Schilder dabei, auf denen stand, dass es hier nicht um die Gläubigen gehe, sondern nur um Geld und Eigentum. Der Vorsitzende der Kommunisten, Wojciech Filip, ist ein besonders erbitterter Gegner der Restitution.
Es geht nicht um eine Restitution, sondern um ein Geschenk, das der Staat den Kirchen zukommen lässt. Wir verschenken Dinge, die überhaupt nicht damit zusammenhängen, auf welche Weise den Kirchen in der Vergangenheit etwas abgenommen oder gegeben wurde.
Die meisten Tschechen sind laut Umfragen ebenfalls gegen eine Restitution, vor allem wegen der hohen Kosten. Der Staat verpflichtet sich nämlich, den Kirchen fast die Hälfte ihres Besitzes zurückzugeben und für den Rest eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 59 Milliarden Kronen, umgerechnet etwa 2,4 Milliarden Euro, zu zahlen. Angesichts leerer Haushaltskassen eine große Summe, für die in der Bevölkerung wenig Verständnis herrscht. Kulturministerin Alena Hanáková sieht das etwas anders.
Ich denke, es ist nicht in Ordnung, hier darüber zu reden, ob die Kirche in ihrer Funktion besser sein könnte oder ob sie reich oder arm sein sollte. Das steht uns im Moment nicht zu. Die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat ist eine Errungenschaft der samtenen Revolution. Wir sollten hier dem Versuch widerstehen, in die Zeit der absolutistischen Herrschaft der 1950er Jahre zurückzukehren.
Das Gesetz hat nun zwar die erste Hürde genommen, aber weitere werden folgen. Und die Sozialdemokraten haben bereits angekündigt, das Gesetz nach der dritten und entscheidenden Lesung in der oberen Kammer, dem Senat, nicht zu billigen. Es müsste danach also erneut vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Die Regierung rechnet daher nicht mit einem Inkrafttreten des Gesetzes vor dem Sommer 2012.
Marco Zimmermann hat berichtet. Die arktische Kälte, die derzeit in fast ganz Europa herrscht, setzt auch den Menschen in Tschechien mächtig zu. Besonders jenen, die in verschmutzten Industriegebieten wohnen, denn der Extremfrost bremst auch weitgehend den Luftaustausch. Als ob aber Smog und Dauerfrost nicht schon genug wären, sorgt die ostböhmische Kleinstadt Dvůr Králové mit einer Provinzposse schlimmer Art für zusätzliche Negativschlagzeilen. weil die Stadt die Gebühren für die Abwasserentsorgung angeblich nicht in voller Höhe zahlt, lässt der Betreiber der örtlichen Kläranlage seit Montag sämtliche Abwasser der Stadt ungereinigt in die Elbe fließen. Lothar Martin mit den Einzelheiten zu dem Skandal.
Seit Montagvormittag strömen sie völlig ungefiltert mit allen Keimen und Schmutzpartikeln in die Elbe. Die Abwässer der städtischen Haushalte von Tuhr-Gralobe. Sehr zum Entsetzen der ortsansässigen Einwohner, die sich von dieser Nachricht ziemlich überrascht zeigten. Man habe davon überhaupt nichts gewusst, beziehungsweise nur am Rande gehört, versicherten zwei Frauen, die sich einig waren. Dieser Vorgang sei einfach abscheulich. So wie die Einwohner von Tuhr-Gralobe denkt auch die übergroße Mehrheit der tschechischen Bürger, denn eine wissentlich akzeptierte Umweltverschmutzung wegen eines Gebührenstreits könne man nicht hinnehmen. So denkt aber nicht der Betreiber der Kläranlage, die Firma WWTP, die ihre Arbeit am Montag vorerst eingestellt hat. Im Gegenteil, der Direktor der Kläranlage, Aleš Moravec, versucht das Übel sogar noch herunterzuspielen.
In die Elbe fließen Abwasserstoffe, die von den Einwohnern der Stadt Tuhr-Gralobe erzeugt werden. Gott sei Dank ist in der Stadt keine große Industrie ansässig, die die Wasserverschmutzung noch um ein Vielfaches erhöhen würde.
Doch auch so ist der Streit um die Höhe der Abwassergebühren zwischen der Stadt und dem Kläranlagenbetreiber höchst unangenehm und schädigt das Image. Nur weil die Kläranlagenfirma im Januar angeblich nur etwa die Hälfte der geforderten rund 41.000 Euro erhalten hat, verweigert sie seit Montag ihre Arbeitspflicht. Ein Verhalten, das ihr teuer zu stehen kommen könnte. Die tschechische Umweltinspektion hat bereits Kontrolleure nach Tuhr-Gralobe geschickt, die jetzt mehrfach am Tag den Schadstoffgehalt des Elbewassers prüfen. Die Rede ist bereits von einer Geldbuße in Höhe von umgerechnet 60.000 Euro, die beide Streitparteien zahlen müssten. Umweltschützer Wojtech Kotecký von der Bewegung Regenbogen hält eine solche Strafe auch für notwendig.
In diesem Moment muss die tschechische Umweltinspektion ganz scharf durchgreifen. Und ich glaube, dass sie sich dieser Sache auch schon angenommen hat.
Die Stadt und der Kläranlagenbetreiber wollen nun am Mittwoch versuchen, in Gesprächen eine Einigung in der Gebührenfrage zu erzielen. Möglicherweise zu spät, was die drohende Geldbuße betrifft. Auf alle Fälle aber zu spät, was das Ansehen ihrer Stadt und des ganzen Landes anbelangt. Durch ihr Verhalten haben beide Streithähne ihren Mitbürgern nämlich einen großen Bärendienst erwiesen.
Soweit der Beitrag von Lothar Martin und soweit auch das Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Im Sport gibt es immer wieder auch Akteure, die wenig im Rampenlicht stehen, aber dennoch Großartiges leisten. Sei es im sportlichen Wettstreit selbst oder aber hinter den Kulissen, wo aktive Sportler anderen Mitmenschen tatkräftig helfen, die vom Schicksal nicht so begünstigt sind. Zwei dieser Sportler, die sich durch Kampfgeist, Siegeswillen, Fleiß und Akribie bzw. Mut, Hilfsbereitschaft und Sinn für das Gemeinwohl auszeichnen, stellt Ihnen Lothar Martin jetzt in einer weiteren Ausgabe unseres Sportreports vor.
Sportreport.
Auch im Skilanglauf berichten oder sprechen die Medien oft nur über die Sieger und Besiegten in den olympischen Disziplinen. In den traditionellen Langlaufnationen wie den skandinavischen Ländern Norwegen, Schweden und Finnland, aber auch in Italien oder Deutschland werden jedoch ebenso die Ritter der Loipe geschätzt und geehrt, die auf den langen Marathonstrecken zu Hause sind. Die Rede ist von den traditionellen Massenrennen wie dem Vasalauf, dem Birkebeiner oder dem Marcialonga. In die Phalanx dieser Läufe und seiner Protagonisten aber ist längst auch ein zäher Tscheche eingedrungen, für den ein altes Sprichwort aus der Winzersprache wie die Faust aufs Auge passt. Je älter, desto besser. Stanislav Žezáč, mittlerweile 38 Jahre alt, ist in der Form seines Lebens. Bei den traditionellen Marathonrennen hat er in seiner langen Karriere schon so manchen Podestplatz errungen. Im vergangenen wie auch in diesem Jahr ist die Anzahl seiner großen Siege aber noch einmal deutlich gestiegen. 2011 hat Žezáč sowohl das norwegische Birkebeinerrennet als auch die gesamte World Classics Tour gewonnen. In dieser Saison stehen bereits die Siege beim 50 Kilometer Isergebirgslauf in Nordböhmen und beim König-Ludwig-Lauf in Oberbayern zu Buche. Sein dritter Triumph beim heimischen Isergebirgslauf, den er Anfang Januar perfekt machte, aber hat für ihn eine ganz besondere Bedeutung.
Ich bin froh, dass ich zu Hause siegreich war und diesen Erfolg stufe ich momentan am höchsten ein. Den Isergebirgslauf habe ich zwar auch schon 2000 und 2001 gewonnen, doch erst danach wurde die Konkurrenz so richtig stark durch mehrere Spitzenläufer aus Schweden und Norwegen. Es war zudem ein Rennen, das zum FIS Marathon Cup gehört und einen solchen Lauf habe ich jetzt erstmals gewonnen.
Jezats dritter Erfolg beim Isergebirgslauf ist umso höher zu bewerten, wenn man weiß, dass er in diesem Jahr unter ganz harten Bedingungen zustande kam. Der Schnee war schwer und matschig, während des Rennens schneite es andauernd und es wehte ein kräftiger Wind. Deshalb war auch Jezats selbst ziemlich überrascht, dass er die Strecke von allen am besten meisterte.
Ich habe heute überhaupt nicht daran geglaubt, dass es so gut laufen würde, denn die Zielankünfte hier sind immer sehr recht schwer für mich. Das Finish war auch etwas länger, als ich dachte. Ich habe den Endspurt schon 2,5 bis 3 Kilometer vor dem Ziel angezogen. Aber ich hatte genügend Energie, daher konnte ich mich von den anderen Spitzenläufern lösen und den Vorsprung auch bis ins Ziel behaupten. Dort haben dann zwar noch 2 Touristen meine Spur gekreuzt, doch zu einer Karambolage ist es zum Glück nicht gekommen.
Wesentlich knapper war Jezats bisher letzter Sieg am vergangenen Sonntag beim 40. König-Ludwig-Lauf in Oberammergau. Im Ziel lag der Tscheche nur um eine dünne Skispitze vor dem zweitplatzierten Jerry Orlin aus Schweden. Nach Auswertung des Fotofinishs wurde der Vorsprung von Jezats auf ganze 3 Zentimeter beziffert. Umso schöner aber für den 38-Jährigen, denn im Vorjahr war er demselben Gegner fast genauso knapp um ca. 10 Zentimeter unterlegen. Nun aber hat Jezats das Traditionsrennen in Oberbayern schon zum 6. Male gewonnen und zugleich auch die Führung in beiden World-Tour-Serien übernommen, in den Ski Classics und im FIS Marathon Cup. In den Classics ist er der Titelverteidiger, den Marathon Cup will er zum ersten Mal nach Hause holen. Doch das wird alles andere als leicht, denn in beiden Serien stehen noch 4 von 7 bzw. 6 von 10 Rennen aus. Deshalb stellt Jezats für alle, die ihn jetzt schon als Triumphator sehen, klar:
Das sind ganz harte, professionelle Rennen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Viele olympische Sieger und Medaillengewinner haben sich auf diesen langen Strecken schon versucht und dabei festgestellt, es ist nicht einfach, bei diesen Läufen unter die besten 3 zu kommen.
Vor einer Woche haben wir Sie in unserer Sendung bereits darüber informiert, dass in Tschechien nahezu 300 Sportler das Projekt Sport pro Charitu unterstützen. Dieses Projekt hat die Olga Havlova Stiftung vor fast 3 Jahren ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen das Alltagsleben zu erleichtern und ihnen ferner die Möglichkeit zu geben, auch Sport zu treiben. Einer, der sich diese Aufgabe mit Haut und Haaren verschrieben hat, ist der anerkannte tschechische Extremsportler Jan Škrabálek.
Ich unterstütze dieses Projekt, weil ich grundsätzlich gemerkt habe, dass es gut wäre, auch anderen Leuten zu helfen und nicht nur sich selbst.
Jan Škrabálek ist Tschechiens wohl derzeit bester Gleitschirmflieger, der schon 3-mal am Extremsportwettkampf Red Bull X Alps teilgenommen hat. Also dem Wettbewerb, bei dem gut austrainierte Ausdauersportler sowohl in der Luft als auch zu Fuß die 820 Kilometer lange Alpenstrecke von Salzburg bis nach Monaco so schnell wie möglich zurücklegen müssen. Um an diesem Wettkampf aber überhaupt teilnehmen zu können, muss Škrabálek für Ausrüstung und andere Kosten um die 6.000 Euro aufbringen, für die er ständig Sponsoren sucht. Nach einer Begegnung mit Vertretern der Olga Havlova Stiftung sei ihm bewusst geworden, dass die Stiftung im Prinzip das Gleiche tut. Jedoch mit dem Unterschied, dass ihre Spendengelder bedürftigen Menschen zugutekommen. Deshalb habe er bei Zeiten den Entschluss gefasst, bei seinen Tingeltouren auch Gelder für die Stiftung einzuwerben. Aber nicht nur das.
Ich sehe es in erster Linie als meine Aufgabe an, behinderten Menschen, die mit Hilfe der Stiftung an Sportwettbewerben teilnehmen wollen, in ihrer Wettkampfvorbereitung zu helfen. Ganz konkret, indem ich mich sportlich um diese Leute kümmere und ihnen beim Training mit Rat und Tat zur Seite stehe.
In diesem Jahr habe er sich sportlich keine allzu hohen Ziele gesteckt, zumal die X-Alps nur alle 24 Monate in einem ungeraden Jahr stattfinden. Den einen oder anderen Halbmarathon aber wolle er schon absolvieren und dabei eine gute Zeit laufen, sagte Skrabalek. Und in seiner Hilfe für andere Menschen werde er auch nicht nachlassen, betont der 38-jährige Extremsportler.
Ich werde weiter Sport treiben und versuchen, eigene Konzepte zu entwickeln, um Menschen zu unterstützen, die sich trotz ihrer Behinderung auch sportlich betätigen wollen. Ich will ihnen helfen, unter das Dach der Stiftung zu gelangen und möchte ihnen dann womöglich auch ein Vorbild sein. Dabei will ich mich weiter von meinem Grundsatz leiten lassen, indem ich zeige, dass man nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Sport treiben kann. Für Leute, die dazu auch eine finanzielle Unterstützung benötigen.
Soweit der Sportreport mit und von Lothar Martin. Und damit ist unsere heutige Sendung am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.